Liebe Gemeinde, der erste Advent, der Beginn eines Kirchenjahres, das ist wie wenn man durch eine Tür tritt in einen neuen Raum. Macht hoch die Tür, haben wir gesungen, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. In unserer heutigen Sprache würde das heißen, macht die Tür auf. Verschlossene Türen haben in der Advents- und Weihnachtszeit eine besondere Bedeutung. An diesem 1. Dezember standen heute viele Menschen, vor allem Kinder, aber ich weiß, nicht nur Kinder, vor ihrem Adventskalender. Und er sah mal so aus. Und warteten darauf, was ist hinter dieser Tür? Die verschlossenen Türchen oder die verschlossenen Päckchen oder Säckchen, sie machen neugierig. Und dann diese große, meist etwas größere Tür als die anderen am 24. Dezember. Viele von uns kennen diesen Brauch, dass an diesem Heiligabend die Tür zum Wohnzimmer zunächst verschlossen bleibt. Und alle warten darauf, die Kinder nennen das Bescherung, oder bei uns in der Gegend sagte man das so, dass die Tür aufgemacht wurde und man sah den Baum und die Geschenke und das Ganze drumherum. In unserem Predigttext heute sprechen wir nicht von verschlossenen Türen, sondern da ist die Tür auf. Denn die Tür zum Vater im Himmel, sie ist offen. Christus hat sie für uns geöffnet. Im Tempel in Israel, in ihrer Kirche sozusagen, da gab es verschiedene Abteilungen. Das war recht genau organisiert und definiert, aber ganz im Zentrum gab es diesen Raum, der war das Allerheiligste. Und hier war Gott gegenwärtig, das Allerheiligste aber war verschlossen. Wir kennen das ja umgangssprachlich in unserer deutschen Sprache auch, nicht wahr? Ein besonderer Raum, meistens irgendwo ein bisschen zentral gelegen, da sagen wir, oh, jetzt bist du im Allerheiligsten. Wir wollen damit klar machen, es ist ein besonderer Ort. Ein Ort, der nicht irgendwie an einer Straßenkreuzung sein kann, nicht wo jeder hineinkommt, sondern etwas Besonderes bleibt. Das Allerheiligste, er war verschlossen. Nur einmal im Jahr durfte dieser Vorhang geöffnet werden. Und auch dann durfte nur ein Mensch hineingehen, nämlich der Hohepriester. Und wir merken, wenn wir Gottes Wort aufschlagen, mit Jesus Christus ist alles anders geworden. Unser Text für heute, diesen ersten Advent, er stammt aus dem Hebräerbrief. Ein bisschen am Ende der Bibel, in den meisten Bibeln. Und er beschreibt das sehr eindrücklich, dieser Abschnitt. Er beschreibt es in irgendwie so als Mittler, steht Paulus dort, wenn er diesen Brief denn geschrieben hat, zwischen den Juden des Alten Testamentes und den Christen des Neuen Testamentes. Er spricht vom Opfer, aber nicht länger. Ein Tier wurde geopfert. Dieser Opferkult erst vorbei. Christus, er ging diesen Weg für uns. Und als Christus starb, dann zerriss dieser Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel. Und das ist ein Zeichen dafür, dass der Zugang zu Gott jetzt frei ist. Frei, ganz frei. Viele Dinge werden für uns Menschen ja zu schnell selbstverständlich, nicht wahr? Zum Beispiel auch diese Zeit für Stille und Gebet. Die meisten von euch haben es nicht gemerkt, aber während wir hier miteinander gebetet haben, ging da hinten die Tür auf. Die ganz hinten haben den Luftzug wohl gespürt und vielleicht auch gemerkt. Jemand kam rein und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, was diese Person wollte. Sie wollte eigentlich, dass diese Kirche leer ist, aber offen, und dann hier nach vorne kommen, um ein stilles Gebet für sich zu sprechen. Wir erleben das häufig. Wenn wir früher hier sind, um etwas vorzubereiten oder zu üben, dass Menschen merken, die Kirche ist offen. Sie kommen, um sich das anzusehen und um zu beten. Das ist so ähnlich, als wäre der Vorhang noch zu und man müsste an einen bestimmten Ort oder bestimmte Rituale einhalten. Aber nein, es gibt ein freies Gebet. Wir können zu Gott beten, wo wir sind. Und müssen dafür nicht extra an einen bestimmten Ort gehen. Der Zugang zu Gott ist frei. Die Tür ist offen, um mit unserem Lied zu sprechen. Wir dürfen jederzeit zu Gott kommen. Das Allerheiligste ist im Grunde plötzlich überall. Wo du dich befindest, ob du in der Küche bist oder Werkstatt oder im Auto unterwegs und du merkst, du solltest jetzt für irgendjemanden beten oder für dich selbst, dann kannst du das tun. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, nicht wahr? Wir, die wir zu den Gemeinden, den unterschiedlichen gehören, aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Viele Menschen, gerade in dem Land, in dem wir hier leben, glauben, man müsste dazu an einen besonderen Ort gehen, nämlich in die Kirche. Wir können zu Gott kommen, so wie wir sind. Das hat Konsequenzen für unser Leben. Und das ist ein ganz wichtiges Thema des Hebräerbriefes. Dieser Brief, er wurde an eine Gemeinde geschrieben, die in der Gefahr stand, sich im Leben, und ich spreche vom Alltag, von Gott zu entfernen. Offenbar gab es fromme Traditionen. Aber das persönliche Leben, das war für viele nicht mehr so wichtig. Wenn ich diesen Hebräerbrief anschaue, wir werden gleich einen Abschnitt miteinander lesen, dann habe ich den Eindruck, das trifft auf unsere deutsche Situation oder unsere deutschsprachige, auf unsere europäische Situation genauso zu. Immer noch sind die meisten Menschen, die Mehrheit unserer Gesellschaft, Mitglied einer Kirche. Aber bei vielen ist der persönliche Bezug verloren gegangen. Es ist nur die Tradition geblieben. Ich frage mich in dieser Vorweihnachtszeit, wo wir heute die erste Kerze angezündet haben, in dieser Zeit, wo wir Adventskaffee an einem schön dekorierten Tisch miteinander hatten, denken wir eigentlich noch wirklich an die Bedeutung dessen? Oder beginnt morgen wieder der Alltag und alles ist vergessen und die Vorbereitung wird hinten angestellt? Advent will sagen, wir öffnen Tür um Tür, damit Christus kommen kann. Lass uns miteinander diesen Text lesen aus dem 10. Kapitel des Hebräerbriefes ab Vers 19 bis 25. Ich lese einmal mit uns und ihr könnt mitlesen hier an der Leinwand. Ich habe hier an der Leinwand eine etwas modernere Übersetzung gewählt. Möglicherweise klingt das bei euch ein bisschen anders. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht, diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang aber, das ist er selbst. So wie er in einem irdischen Leib gelebt hat. Wir haben also einen ganz unvergleichlichen obersten Priester, der über das Haus Gottes gesetzt ist. Darum wollen wir vor Gott hintreten, mit offenem Herzen und in festem Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken, denn Gott, der die Zusage gegeben hat, steht zu seinem Wort. Und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, in Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Soweit dieses Wort Gottes aus dem Hebräerbrief, das manche von euch wahrscheinlich zum Teil auswendig konnten, aber eher nach der Luther-Version, nicht wahr? Das führt mich zu meinem ersten Punkt. Ich möchte heute eine dreifache Offenheit in unserem Text aufzeigen. macht hoch die Tür, macht die Tore offen. Das erste ist, wir brauchen ein offenes Herz. Die Türe hoch machen. Wir finden manchmal hier in Spanien noch so, gerade in der Sommerzeit, eine Illustration davon, wie man die Türen hoch macht. Vielleicht seid ihr schon einmal durch ein altes Dorf gegangen und habt euch gewundert, was für eine komische Rolle aus horizontalen Holzstäben, verbunden durch vertikale, meist Metallfäden, sie dort vor ihrer Tür hängen haben. Natürlich hat sich keiner getraut, einmal dahinter zu gucken. Dann hättet ihr nämlich gemerkt, dass die Tür dahinter offen ist. Und das ist eigentlich nicht mehr als eine Lüftung. Wie macht man nun dieses hoch, indem man es hochrollt? Es ist im Grunde wie ein umgekehrtes Rollo, was jeder von uns vor seinem Fenster hat. Die Tür hochmachen heißt sie hochschieben. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Macht die Tür auf. Welche Tür? In dieser Adventszeit verstehen wir die Tür zu Gott. Sie kann es nicht sein, denn seit Christus auf dieser Erde war, ist sie offen. Die Tür in dem Weihnachtskalender oder dem Adventskalender ist wohl auch nicht gemeint. In dem letzten Vers des Liedes haben wir gesungen, meines Herzens Tür, dir offen ist. Es ist die Tür unseres Herzens, denn Glaube ist immer Herzenssache. Die meisten glauben, merkt ihr, wie ich das Wort so ganz selbstverständlich benutze und doch was anderes meine? Die meisten denken, dass Glaube eher eine Frage der Religionszugehörigkeit ist. Doch wenn wir Gottes Wort recht verstehen, dann merken wir, Glaube ist eine Beziehungsfrage und damit eine Herzenssache. Glaube ist immer Herzenssache. Für viele Menschen ist der Glaube Kopfsache. Glaube heißt, man hält biblische Wahrheiten für zutreffend, man glaubt daran, dass es einen Gott gibt, vielleicht auch, dass Christus der Sohn Gottes ist. Und wenn jemand ein bisschen frömmer ist, der glaubt auch noch daran, dass es stimmt, was sonst noch so in der Bibel steht. Gut, wenn das so ist. Gut, wenn man das glaubt. Aber das ist noch kein offenes Herz. Denn wenn der Glaube theoretisch bleibt, wenn ich bestimmte theoretische Sätze für richtig halte, heißt das noch nicht, dass sie mir persönlich wichtig sind. Ich kann auch daran glauben, dass es vielleicht kleine grüne Männchen auf dem Mars gibt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Glaube an kleine grüne Männchen für irgendjemanden von uns eine Bedeutung für sein Leben hat. Echter biblischer Glaube hat Auswirkungen im Alltag. Er prägt uns. Er prägt unser Leben, denn er ist ein Beziehungsglaube. Wenn wir Christus unser Herz öffnen, dann wird aus diesem theoretischen Glauben ein Beziehungsglaube. Dann haben wir das, wie es in unserem Predigttext heißt, ein reingewaschenes Leben. Der Müll des Lebens ist auf einmal weg. Wir können ihn abladen bei Christus und merken, es kommt in Ordnung. Das Gewissen wird rein und sauber. Wir müssen keine Angst davor haben, dass wir nicht gut genug sind, etwa vor Gott zu treten. Und wir müssen keine Angst haben, dass Gott uns womöglich die Tür zuschlägt und sagt, von dir habe ich die Nase voll. So wie es in unserem zwischenmenschlichen Bereich ja gelegentlich geschieht, wenn die Tür so richtig knallt, dass es scheppert, nicht wahr? Der Allmächtige ist da anders. Wir können zu ihm kommen. Und wenn wir einmal den Weg in die Ewigkeit machen, diesen letzten Schritt auf dem Weg zum neuen Leben durch den Tod, dann wird er für uns da sein. Wie können wir denn unser Herz öffnen für Christus? Nun, ich weiß, dass wir im Moment ein paar Leute in der Gemeinde haben, die haben Probleme mit Schlüssel und Schlössern. Bei manchen ist das gelöst, bei anderen noch nicht. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du vor einer verschlossenen Tür stehst. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist, ob du davor stehst und rein willst oder ob du drinnen bist und raus willst. Ich weiß nicht genau, was schlimmer ist. Und dir fällt auf, dass diese kleine Stückchen Metall, was in den meisten Ferreterias hier für 1 Euro zu kopieren ist, einen riesen Unterschied macht. Ihn haben oder nicht haben. Heißt, ich komme rein oder ich komme nicht rein. Wie können wir unser Herz aufmachen für Jesus? So eine Tür in unseren Häusern gibt uns ein gutes Beispiel. Wenn sie abgeschlossen ist, die Tür, brauchen wir den Schlüssel. So ist es auch bei unserem Herrn. Und der Schlüssel, es ist das Gebet. Wir müssen zu ihm kommen und mit diesem Schlüssel unser Herz öffnen. So gibt es bei unserem Herzen sozusagen einen Schlüssel. Das ist das Gespräch mit Gott. So können wir ihn, wir nennen es Gebet, ihm sagen, dass wir mit ihm leben wollen. Wir können ihm sagen, dass mit dem neuen Kirchenjahr wir einen neuen Anfang machen wollen. Oder auch im Laufe des Jahres immer wieder. Wir können ihm das hinlegen, was schiefgelaufen ist in unserem Leben. Und ihm sagen, das war nicht gut. Und wir können ihm das hinlegen, was in unserer Beziehung zu Gott und auch in unserer zwischenmenschlichen Beziehung mitunter nicht gut läuft. Ob eine Beziehung gut ist oder nicht, hat damit zu tun, ob man miteinander reden kann. Damit sage ich euch nichts Neues, oder? Ehepaare, die miteinander Krach haben, reden nicht miteinander. Oder wenn sie reden, naja, ist auch das Gleiche, ne? Weil es ist keine Kommunikation. Aber Menschen, die sich gut verstehen, da merkt man, sie gehen ganz anders miteinander um. Die Kommunikation ist einfach anders. Ob man über schwierige oder kritische Dinge reden kann, das hat mit der Qualität der Beziehung zu tun. Oder ob man nur sagt, hey, wie geht's dir? Und merkt, er wartet überhaupt auf keine Antwort. Das war rein rhetorisch. ¿Qué tal?, sagen die Spanier. Und wenn du ihnen dann sagst, muy mal, dann sind sie total überrascht. Mit dieser Antwort haben sie nicht gerechnet. Sie erwarten ganz automatisch, mir geht's gut, muy bien. In anderen Ländern ist das ganz ähnlich. Gott möchte wissen, wie es dir geht. Und er möchte, dass du es ihm sagst. Wenn wir unser Herz öffnen wollen für Christus, dann können wir ihm das sagen. Wir können ihm sozusagen, und so heißt es ja sprichwörtlich, unser Herz ausschütten. Eine Frage, die mir hilft, ist die, habe ich das, was ich mit anderen Menschen bespreche, schon mit dem Allmächtigen besprochen? Wenn nicht, dann stimmt die Reihenfolge nicht. Natürlich spreche ich nicht darüber, ob ich eine Krawatte anziehe oder heute nicht oder welches Hemd ich nehme. Das meine ich nicht. Aber das, was mich beschäftigt, was mir Sorgen macht, zum Beispiel im Miteinander mit anderen Menschen, aber auch das, was mich freut, darüber möchte ich mit Gott reden. Ganz wichtig, dass ich dabei ehrlich sein kann. Das Gebet kann nur dann ein Schlüssel zum Herzen sein, wenn ich das, was ich sage, auch so meine. Und das, was ich meine, eben auch genau so sagen kann. Und das ist so wunderbar. Manchmal merke ich, dass ich vorsichtig bin mit meinen Worten. Dass ich sehr gewählt mich ausdrücke, weil ich weiß, mein Gegenüber könnte das womöglich falsch verstehen. Und selbst wenn ich noch so vorsichtig bin, manchmal geht es einfach daneben. Ich bin so froh, dass ich in der Stille meines Herzens diese Probleme nicht haben muss. Er sieht mein Herz. Da kann ich keine falschen Worte wählen. Er weiß auch, wie ich es meine. Und selbst wenn ich die Worte nicht finde, dann hat er mich verstanden. Das Gebet ist ein Schlüssel zu unserem Herzen. So wie ein Gespräch unter Freunden nur dann wirklich gut ist, wenn es ehrlich ist. Denn wir kennen auch das Gegenteil, nicht wahr? Dass wir auf einmal merken, er redet. Hoffentlich hört er bald auf, weil was er sagt, ist nicht wahr. Vielleicht ist es wahr, aber nicht ehrlich. Es ist nur, wir sagen, Smalltalk. Weißt du musst mit dem Allmächtigen keinen Smalltalk machen. Du kannst direkt auf den Punkt kommen und sagen, Herr, ich bin überhaupt nicht einverstanden mit dem, was gerade passiert. Oder auch von dem Gegenteil. Klasse, dass das geklappt hat. Danke für den herrlichen Nachmittag heute. Zum Beispiel. Aber ich kann auch mit ihm sprechen über meine Ängste, über meine Fragen, über meine Schuld, über meine Wut, meine Trauer. Das kann ich ihm ernst und echt und ehrlich sagen. Wie wäre es, wenn diese Adventszeit, diese 4 Wochen, wenn wir so eine Kerze anzünden, wir daran denken, wir können offen mit ihm sein, an jedem Tag ein paar Minuten Zeit für Stille und Gebet nehmen. So können wir unser Herz öffnen für Jesus. Ich weiß, dass viele Menschen das jeden Tag tun, von euch. Aber manche eben auch nicht. Vielleicht ist es verloren gegangen in deinem Leben und du hast es eine Zeit gehabt, wo du das regelmäßig getan hast. Du hast gemerkt, dass es dein Leben bereichert hat. Und dann ist etwas passiert und du sagst, jetzt will ich nicht mehr. Und der Gesprächsfaden ist zerrissen. Ist dieser Advent eine Chance, neu zu beginnen? Ein zweiter Punkt. Das offene Bekenntnis. Oh, ich habe es rot geschrieben, aber man kann es nicht so gut lesen von Weitem wahrscheinlich, ne? Geht es? Ein offenes Herz, ein offenes Bekenntnis. Nun, Bekenntnisse stehen nicht hoch im Kurs heutzutage. Das klingt so ein bisschen nach Beichte, meint es aber nicht. Das Glaubensbekenntnis kennen zwar viele auswendig, aber die meisten verstehen es gar nicht richtig, was sie da auswendig bekennen. Und mancher denkt bei dem einen oder anderen Teil, naja, ich bete mal mit, aber ob ich das wirklich so glauben kann, weiß ich nicht. Ein Beispiel. Wenn diese Leinwand hier hochfahren würde, sie bleibt unten, ich bin froh, dann würden wir dahinter eine Nische sehen mit natürlich Maria und dem Jesuskind. Denn wir leben hier in einem katholischen Land und das darf in einer Kirche offenbar nicht fehlen. Ich habe ärgerlicherweise keinen anderen Platz für die Leinwand gefunden als genau diesen. Nun, in unserem Glaubensbekenntnis beten wir zum Beispiel den Satz, dass Christus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Eine sehr bekannte Bischöfin in Deutschland, eine evangelische Bischöfin, wurde vor kurzem einmal von einem Reporter daraufhin angesprochen. Glauben Sie das wirklich? Glauben Sie wirklich, dass Maria ihren Sohn Jesus bekommen hat, ohne mit Josef ein Verhältnis gehabt zu haben? Ich weiß nicht, ob sie rot anlief oder nicht, aber sie sagte ganz klar, nein, das glaube ich nicht. Der Reporter, er blieb dran und er sagte, wer ist also der biologische Vater von Jesus? Sie sagte, ja, das wird Josef sein. Merken wir, in unserem Glaubensbekenntnis beten wir aber etwas anderes. Empfangen von der Jungfrau Maria. Bitte? Genau, Gottes Geist war so der Vater von Maria. Er ist auf übernatürliche Art und Weise ins Leben gekommen. Geboren hat ihn Maria, aber Josef war nicht der Vater. Wir merken, es ist gut, wenn wir manche Dinge kritisch hinterfragen, weil sie so selbstverständlich und automatisch gebeten werden oder wie das Glaubensbekenntnis gesprochen werden. Wir merken ja auch, dass wir bei anderen Dingen kritisch dahinter sind. Was ist mit dem Umweltschutz? Ich merke, auch nach Spanien sind wir inzwischen so weit, dass wir trennen. Plastik, Papier, Glas. Ich weiß, dass viele von euch das auch tun. Warum tun wir das? Weil wir begonnen haben, das zu hinterfragen. Ist das gut, wenn wir alles in eine Tonne werfen? Können wir es besser machen? Viele Menschen sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Ich weiß überhaupt nicht mehr, woran ich mich halten soll. Und eines der größten Probleme unserer Gesellschaft ist eben, dass unsere christlichen Werte mehr und mehr verloren gehen. Und die christlichen Gemeinden stehen in der Gefahr, sich da anzupassen, weil Dinge, die man nicht wissenschaftlich beweisen kann, irgendwie unglaubwürdig sind. Wie zum Beispiel die Jungfrauengeburt. Wenn wir so denken, dann nehmen wir uns die Hoffnung. Christen, sie hoffen auf Gott, weil sie fest damit rechnen, dass sein Wort beständig ist über alle Zeiten. Es verändert sich nicht und es war und es bleibt wahr. Manche Leute sagen, das Glaubensbekenntnis ist veraltet. Wir müssen uns da nicht irre machen lassen. Denn selbst wenn das eben an der Leinwand eine moderne Übersetzung war, war trotzdem das, was da stand, nicht neu. Es war nur in der heutigen Sprache gesprochen. Unsere Hoffnung ist im Wahnsinne des Wortes lebendig. Denn der lebendige Christus ist die Hoffnung in Person. Wenn wir unser Herz öffnen für ihn, dann können wir das auch ganz offen bekennen. Und ich merke, diese Welt, sie braucht kein frommes Gerede. Davon haben wir mehr als genug. Diese Welt braucht ein offenes Bekenntnis, was ehrlich gemeint ist. Sie braucht keine komplizierte Theorie oder Theologie. Sprechen wir doch von dem, was wir erleben. Sprechen wir doch von dem, was in unserem Herzen lebt. Und so ist die Adventszeit eine Hoffnungszeit. Wir hoffen nicht nur darauf, dass der 24. Dezember kommt. Wir hoffen auf das, dass Gott tun kann, was er tun will. Dass er Macht hat, alles zu tun. Er hat Macht über Krankheit. Er hat Macht über Tod. Er hat Macht über Terror. Die Macht ist in seiner Hand. Ein Drittes. Diese offene Tür, es ist auch ein offenes Wort. Wir merken, im Moment sind wir nicht ganz so viele wie zum Beispiel beim letzten Gottesdienst. Das kann am nächsten Sonntag schon wieder anders sein. Häufig haben wir in dieser Weihnachtszeit Menschen, die mitunter zum ersten Mal hier sind. Und andere vermisse ich gelegentlich. Was passiert, glaubst du, wenn du mal 2 Wochen nicht am Sonntag da warst? Merkt das irgendjemand? Oder denkst du, das merkt keiner, weil ich bin den Leuten doch sowieso egal? Ich bin froh, dass ich hier vor einer Gemeinde stehen kann, wo wir merken, wenn Menschen fehlen. Wir fragen uns zum Beispiel, wo ist Monika? Wir vermissen sie seit einiger Zeit. Es ginge wieder besser und offenbar geht es ihr wahrscheinlich gerade wieder nicht gut. Ich weiß, dass nächste Woche einige bei ihr anrufen werden und fragen können, ob man helfen kann. Ein offenes Wort bedeutet, kann ich dich mal fragen, geht es dir nicht gut? Kann ich etwas für dich tun? Doch dazu müssen wir uns gegenseitig zunächst einmal wahrnehmen, damit uns das überhaupt auffällt, wer nicht da ist. Ich kann mir nicht alle Leute merken, ob sie letzten Sonntag da waren oder nicht. Ich kann mir gut Gesichter merken, aber bei manchen habe ich den Eindruck, die habe ich schon lange nicht gesehen. Und sage ich, wieso, ich war letzte Woche auch da. Manche von euch kennen diese kleine Geschichte mit dem Hut. Ich glaube, ich habe sie vor einiger Zeit schon einmal erzählt. Und die geht so, da ist eine Frau in einen neuen Ort gezogen und sie geht eine Woche zum Gottesdienst und sie bleibt anonym. Man sagt freundlich Hallo und wie geht's, aber keiner wartet wirklich auf eine Antwort. Der Pastor steht am Ausgang, gibt die Hand, wie 100 anderen Leuten auch, auf Wiedersehen, eine gute Woche. Aber sie fühlt, man hat sie gar nicht wirklich wahrgenommen und sie überlegt, was sie da tun kann. Und sie kommt auf eine geniale Idee und kramt in ihren Sachen und findet ihren alten Hochzeitshut, so ein Trümmer. Und als sie den aufsetzt und dort in der 3. Reihe sitzt, merkt sie, wie das Auge von der Kanzel wie ein Magnet auf diesem Riesenhut ruht. Und als sie an der Tür verabschiedet wird, sagt der Pfarrer, schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Wie hat Ihnen denn dieser erste Gottesdienst gefallen? Da sagt sie nur, der Hut war zum ersten Mal hier. Ich bin schon seit 4 Wochen hier. So ist sie aufgefallen. Es geht darum, dass wir einander sehen. Gerade hier an der Costa Blanca merken wir, dass wir doch alle irgendwie Gäste sind und in manchen Bereichen auch immer fremd bleiben. Wenn man nachfragt, wie geht es dir? Dann klingt das so wie ein Vorwurf, ja, du warst am Sonntag nicht da. Aber so ist es nicht gemeint. Oder so darf es nicht gemeint sein. Niemand muss sich verteidigen, ob er kommt oder nicht. Und niemand muss ein Alibi vorweisen. Ich konnte nicht, weil. Darum geht es nicht. Der Predigttext macht uns ausdrücklich Mut dazu, aufeinander zu achten. Der Verfasser des Hebräerbriefes, er merkte, und so möchte ich abschließen, er merkte, Gemeinschaft ist wichtig in dieser Gemeinde. Gemeinschaft in jeglicher Art und Weise. Es braucht in der Gemeinschaft mit dem Allmächtigen das offene Herz. Wenn jemand hier ist und von seinen Sorgen nicht lassen kann, für den war dieser Gottesdienst vergeblich. Er konnte nichts mitnehmen, denn wenn sein Herz von seinen Nöten und Sorgen belastet ist und er schon an den Termin denkt, den er morgen um 8 Uhr hat, dann kann Gottes Wort ihn nicht erreichen. Dann ist diese erste Kerze umsonst angezündet. Ein offenes Bekenntnis spricht davon, dass wir von dem reden, was wir erleben, nicht was wir theoretisch wissen. Die Menschen, sie wollen Dinge haben, die belastbar sind. Hast du das so erlebt? Dann kann man dem vertrauen. Manchmal ist ein offenes Wort unangenehm. Manche von uns haben so eine Art, so eine ganz direkte, ich sage immer, das ist die Holzhammerart, geht nicht immer gut. Ist wohl gut gemeint, aber manchmal trifft es, schlägt und ist nicht heilsam. Doch ein offenes Wort meint, ich will meinen Nächsten wahrnehmen. Ich möchte euch ermutigen in dieser Adventszeit, wir werden in den Adventswochen einige Verteilschriften auslegen, die nicht nur Leute zum Heiligabendgottesdienst einladen wollen, sondern die Menschen eben auch wie ein Türöffner, wie so ein Schlüssel ansprechen wollen. Die dürft ihr dann mitnehmen. Vielleicht euren Nachbarn weitergeben, euren Freunden und Bekannten, mit denen ihr gerne ins Gespräch kommen wollt. So eine offene Tür ist etwas Herrliches. Ich bin überzeugt, wir müssen nicht geschlossene Türen einrennen, sondern Gottes Wort macht klar, dass er uns den Weg vorbereitet. Wenn du also in dieser ersten Adventswoche auf Menschen triffst und ihnen etwas von deinem Leben weitersagen kannst, etwas von dem, was für dich diese erste Kerze bedeutet, etwas von dem, was für dich die Mahlfeier bedeutet, zu der ich überleiten möchte, dann wird dieses offene Wort, dieses offene Bekenntnis aus einem offenen Herzen womöglich auf ein weiteres offenes Herz schenken. Lass uns einen Moment der Stille haben. Ich möchte darum beten, dass der Herr diese folgende Mahlfeier segnet. Ich möchte darum beten, dass wir vor dem Herrn stehen und im Reinen sind. Und nach diesem kurzen Gebet um Segen wollen wir miteinander beten, so wie der Herr uns gelehrt hat. Lass uns stehen dazu, wo es möglich ist. Allmächtiger Gott, und so stehen wir heute vor dir. Ja, Herr, manchmal ist es nicht so leicht, das Herz zu öffnen, weil es gibt Dinge, die uns einfach zu sehr beschäftigen. Dinge, von denen wir nicht lassen können. Herr, du siehst die Not in unserem Leben, ob es nun Krankheit ist oder jegliche Form von Gebundenheit, Dinge, die uns einfach nicht loslassen. Du bist gekommen, um solche Ketten zu sprengen, um Freiheit zu geben. Danke, Herr, dass wir in dieser Adventszeit in besonderer Weise zu dir kommen dürfen als zu dem allmächtigen Gott, dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wir dürfen dir unser Leben hinlegen. Wir dürfen einen neuen Start wagen. Wir dürfen daran denken, die Tür ist offen. Danke, Herr, dass du den Weg frei gemacht hast mit deinem Tod am Kreuz. Herr, danke, dass wir in Brot und Wein in besonderer Weise daran denken dürfen, dass du ein guter, ein gnädiger, ein freundlicher Gott bist. Herr, unsere Wünsche sind dir bekannt und vor dir ist nichts verborgen. So bitte ich darum, dass du unser Herzen reinigst und unsere Gedanken und sie durchdringst, damit wir rein und heilig vor dich stehen können. Wir wollen beten, wie uns Jesus gelehrt hat. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.